Hier ist euer Nachmittag bei Radio Essen. Wir sprechen über das Thema Corona mit jemandem, der sich da wirklich auskennt. Virologe Mirko Trilling vom Uniklinikum in Holsterhausen ist zu Gast. Und Herr Trilling, lassen Sie uns mal über das Thema Mundschutz sprechen. Auch da haben wir eine ganze Menge Fragen bekommen. Vielleicht mal ganz generell, wie stehen Sie überhaupt zum Mundschutz? Sollten wir besser alle so eine Maske tragen?
Ja, also der Mundschutz, da muss man das ein bisschen einordnen. Also immer wenn Sie etwas vor dem Mund oder der Nase und dem Gesicht haben, reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich anstecken. Nicht zwangsläufig auf null. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht eine professionelle Maske tragen, die auch im medizinischen Sektor getragen wird, dann bleibt da ein Restrisiko. Das heißt, das ist gut für die Gesellschaft, denn sich weniger Menschen anstecken. Wir haben eben diese Zahlen, das Krankenhaus, die bewältigen können, werden nicht erreicht. Insofern hilft das, wenn Sie diese Masken tragen. In Asien ist das ja auch sehr üblich, dass man in der Winter- und Grippesaison solche Masken trägt.
Bräuchten wir da eine Pflicht dann auch bei uns in Essen? Wird das helfen?
Lassen Sie mich erst noch ganz kurz sagen, dass es natürlich so ist, dass eben dieses Risiko nicht auf null geht. Also Sie sind nicht komplett geschützt. Und deshalb sollten Sie die anderen Maßnahmen unbedingt auch weiter beherzigen und diese soziale Distanz aufrechterhalten. Und wenn man jetzt mit so einer falsch aufgesetzten Maske oder mit einer falsch hergestellten Maske oder mit einer schlecht gepflegten Maske, dann können Sie Ihre Ansteckung sogar steigern. Und deshalb, also wenn Sie die Maske richtig tragen und auch so, dass Sie da durchatmen, dann reduzieren Sie das Risiko. Warum sind wir jetzt sehr vorsichtig mit der Pflicht? Es geht einerseits natürlich darum, dass wir bestimmte Maskentypen unbedingt auch für die Menschen, die in medizinischen Berufen tätig sind, brauchen, damit die sich schützen, wenn die Kranken versorgen, die natürlich sehr viele Viren abgeben. Also einige Masken brauchen wir einfach für den medizinischen Sektor. Das ist der eine Punkt, dass wir da mit sorgen müssen. Und dann ist es, glaube ich, auch eine Akzeptanzfrage. Ich glaube, es ist besser, die Leute zu überzeugen, als sie zu irgendwas zu verpflichten.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt so einen Mundschutz habe? Was muss ich da beachten? Kann man den falsch tragen tatsächlich?
Ja, also beim ersten Mal fast nicht. Es geht darum, dass Sie den so tragen, dass Sie durch den Mundschutz atmen und nicht an ihm vorbei. Also gerade wenn Sie diese medizinischen, wir nennen die FFP2-Masken tragen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass Ihr Mund und Ihre Nase da drunter ist und dann nicht Öffnungen zu Ihrer Haut sind, wo Sie vorbeiatmen, weil Sie wollen ja, dass die Luft durch den Filter geht. Sie lachen, aber das sieht man relativ häufig, dass die so getragen werden, dass entweder die Nase nicht mit da drunter ist oder die so weit offen sind, dass man da vorbeiatmet. Dann können Sie gut atmen, aber dann wirken die auch nicht. Und das ist genau die Sorge, wenn man dann eben dacht, man wäre geschützt, dann verhält man sich falsch. Dann gibt es halt eben auch, dass wenn Sie da lange durch so eine Maske durchatmen, dann sammeln sich auf der Außenseite natürlich auch möglicherweise Viren, wenn Sie denen ausgesetzt sind, weil Sie ja die dann darauf saugen. Das heißt, auch beim Ablegen müssen Sie sorgsam sein und dass Sie die auch in der richtigen Richtung wieder aufsetzen. Wenn Sie am nächsten Tag die andersrum aufsetzen, dann reiben Sie sich die Viren also gerade auf die Nase. Also Sie müssen sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Da finden Sie auf den Seiten, wo diese Masken erklärt sind oder wo diese Anleitungen sind, wie Sie die schneidern können, auch Hinweise, wie die mit denen umgehen. Also da müssen Sie sich schon ein bisschen mit beschäftigen und die richtig tragen. Und ich würde immer, wenn ich die ablege, auch mir die Hände gründlich waschen danach.
Jetzt gibt es ja einmal natürlich die offiziellen Masken, die man kaufen kann, die man im Krankenhaus ja auch immer sieht. Und dann gibt es das Selbstgenähte, das Selbstgemachte. Ist das überhaupt empfehlenswert, da irgendwie selber dran zu gehen oder ist das dann zu gefährlich schnell?
Nein, unbedingt. Also wenn Sie sich an diese Anleitung halten, dann helfen die wirklich und reduzieren die Ansteckungswahrscheinlichkeit und die Chance wird geringer und auf die Gesamtbevölkerung haben wir dann weniger Fälle. Und das ist wirklich wichtig, dass Sie diese Masken da auch nutzen.
Die Frau von Ex-Kanzler Gerhard Schröder, die benutzt einen Kaffeefilter als Mundschutz. Damit war sie auch in den Nachrichten drin. Bringt denn das was? Filtertüten also, habe ich zu Hause.
Ich hätte beinahe gesagt, alles, was Sie sich für den Mund und Nase halten, kann schützen. Ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, wo das nicht funktioniert. Also ich würde hier zu einem Tuch oder irgendwas aus Baumwolle raten. Also das ist ja extra dafür, dass da Flüssigkeiten durchkommen. Also ich glaube nicht, dass das schützt. Ich kann auch nicht sagen, ob sie das gesagt hat, aber das würde ich also auf jeden Fall nicht machen. Davon würde ich dringend abraten. Nehmen Sie, wenn Sie keine Masken bekommen, die Sie nicht nähen können, nehmen Sie lieber ein Tuch mehrfach. Gibt es auch von den amerikanischen Behörden Hinweise, wie man das macht mit zwei Gummis und einem mehrfach gelegten Baumwolltuch. Selbst damit können Sie sich in einem gewissen Maß schützen.
Eure Fragen zum Thema Mundschutz an den Virologen Gleich sprechen wir weiter. Ihr könnt euch gerne noch beteiligen. Die 08000 224499, das ist unsere Hotline hier ins Radio Essen Studio. Wir sprechen hier bei Radio Essen über das Coronavirus mit Mirko Trilling, Virologe vom Uniklinikum in Holsterhausen. Unser Thema ist gerade schon der Mundschutz gewesen. Und Herr Trilling, da haben wir auch ein paar Fragen bekommen. Zum Beispiel von Radio Essen-Hörer Georg. Der schreibt, es gibt nicht genug Atemmasken und ich möchte gerne wissen, ob es nicht einfach reicht, die nach dem Benutzen kurz in der Mikrowelle zu erhitzen. Was passiert dann mit dem Virus? Geht das?
Das ist eine interessante Frage. Also ich würde zum Waschen tendieren. Da gibt es auch Anleitungen auf der Seite. Bitte waschen Sie die. Kollegen aus Bochum, Professor Steinmann, hat gezeigt, dass man andere behüllte Viren mit Mikrowellen, wenn man die 2 Minuten bei 600 Watt in der Mikrowelle hat, inaktivieren kann. Mhm. Bei den Masken ist es aber so, dass in einigen Masken natürlich Metallteile verbaut sind und dass es auch sein kann, dass da eben brennbares Material ist. Da gibt es sogar Hinweise, dass Leute diese Masken in Brand gesetzt haben. Also deshalb würde ich davon abraten und zu waschen tendieren mit Seife und in höheren Temperaturen, da sind sie auf der sicheren Seite.
Was ist denn mit dem Backofen, wenn die Mikrowelle nicht geht? Der ist auch heiß.
Also die Viren mögen keine Temperatur und es gibt im Labor Daten, dass wenn man die Viren auf 72 Grad erhöht, dass die in wenigen Minuten zerstört sind. Also auch hier würde ich sagen, bitte waschen Sie die Masken, so wie das auch empfohlen wird. Sollte es jetzt gar nicht gehen und man hat keine Möglichkeit, wenn Sie den Backofen auf eine 80 Grad haben und die Maske das abkann und Sie da aufpassen, dass Sie nicht Ihre Wohnung anzünden, dann würde das die Viren voraussichtlich inaktivieren, wenn Sie das für, weiß ich nicht, 10 Minuten machen. Aber wie gesagt, waschen ist die bessere Lösung.
Also ein klares Appell auf jeden Fall vom Experten. Wir wechseln mal ganz kurz von der Vorsichtsmaßnahme Mundschutz hin zum Händewaschen. Und da haben wir gerade eine Frage bekommen von Hans-Georg, der wohnt in Rüttenscheid.
Ich heiße Hans-Georg Stach und wohne in Essen-Rüttenscheid. Ich benutze wegen meiner empfindlichen Haut eine seifenfreie Waschlotion. Da habe ich gehört, dass sie nicht so gut sein soll, um den Virus von den Händen zu befreien. Da wollte ich gerne mal wissen, ob das stimmt, ob da normale Seife richtiger ist. Danke.
Das ist eine gute Frage. Habe ich auch zu Hause, so eine seifenfreie Lotion. Bringt die etwa nichts?
Das ist eine sehr gute Frage, die leider nicht sehr einfach zu beantworten ist. Also wir möchten ja 2 Sachen erreichen mit dieser klassischen Seife. Wir möchten einmal diese Membranhülle des Virus zerstören, einfach diese Fette lösen, und wir möchten die Proteine des Virus zerstören. Und normale Seife kann eben beides. Und diese pH-neutralen und Seifenersatzlösungen haben oft zwar eine fettlösende Wirkung, aber zerstören eben diese Proteine nicht. Also wenn es irgendwie geht, wäre es besser, eine klassische Seife zu nehmen und sich gründlich die Hände zu waschen. Mhm. Wenn das aber jetzt aus medizinischer Sicht gar nicht geht, dann würden Sie natürlich einige von den Viren auch inaktivieren, indem Sie diese fettlösenden Tenside da drin haben. Aber wie gesagt, die andere Seife ist nach meiner Meinung besser geeignet.
Dann eine Frage, die uns auch immer wieder erreicht. Bräuchten wir nicht eigentlich flächendeckende Corona-Tests hier bei uns in der Stadt? Wäre das nicht leichter? Dann wüssten wir, wo wir dran sind.
Nein, das ist ein bisschen ein Reizthema. Also wir haben ein bestimmtes Kontingent an Tests und das müssen wir für die richtigen Menschen nehmen. Wir müssen Menschen im medizinischen Sektor testen, wir müssen Menschen mit Symptomen testen und wir müssen Menschen testen, die mit den Risikogruppen Kontakt haben. Und einfach Querbeet-Testen produziert sehr viele negative Ergebnisse. Das wäre für unsere Statistik gut, dann hätten wir viele Fälle, wo wir Tests gemacht hätten, aber nichts gefunden hätten. Aber das hilft uns nicht. Solange wir das Kontingent an Fachpersonal, was diese Tests macht, an den Maschinen und an den Reagenzien, die wir brauchen, nicht deutlich gesteigert haben, ist die jetzige Strategie viel besser. Unser Gesundheitsamt mit der Hilfe der Feuerwehr und mit der Diagnostik macht hier einen sehr guten Job. Wir haben eine sehr gute Trefferquote. Es kommt also darauf an, wen man testet. Also dieses Querbeet-Testen hilft niemanden. Und was auch vielleicht falsch verstanden wird, ist, da gibt es ja immer diese Idee, da sitzt jemand in der Bude und macht einen Mundabstrich und das ist dann der Test. Das ist aber nur der Abstrich, der Test kommt dann erst danach.
Das kommt dann, ne?
Genau, und da muss jemand lange daran arbeiten und das ist eben das Problem. Also ich bin nicht für flächendeckende Tests, solange wir die Kapazität nicht deutlich erhöht haben. Im Moment, glaube ich, testen wir die richtigen und das ist viel wichtiger.
Also eine klare Aussage von Mirko Trilling, Virologe an der Essener Uniklinik. Herr Trilling, es gibt immer wieder Rückfragen, auch bei uns von Hörern, in Sachen Influenza und Corona. Influenza, da gibt es ja auch sehr hohe Betroffenenzahlen. Kann man das vergleichen? Weil eigentlich auf den ersten Blick könnte man meinen, Influenza, da gibt es doch ein viel größeres Problem als mit dem Coronavirus.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich kann man das vergleichen, aber man muss es richtig vergleichen. Also bei jeder Infektionserkrankung gibt es zwei Zahlen, die uns interessieren. Die eine ist die Zahl, wo wir wirklich Infektionsfälle mit einer schweren Erkrankung oder mit einem vielleicht Todesfall assoziieren können und das genau wissen durch Laborbestätigung. Und dann haben wir noch die Zahl, wo wir die schätzen anhand der Arztbesuche, anhand der Einweisung ins Krankenhaus. Und diese geschätzten Zahlen sind natürlich immer höher als die laborbestätigten Fälle. Und was häufig falsch gemacht wird, ist, dass man die Schätzungszahlen von Influenza mit den laborbestätigten Fällen von dem Coronavirus vergleicht. Mhm. Wie gesagt, das eine ist die hohe Zahl, das andere ist die niedrige. Bei Influenza ist es so, dass wenn man die bestätigten Todesfälle im letzten Jahr hat, sind wir deutlich unter 500. Bei dem neuen Coronavirus sind wir da ja schon viel höher. Also wenn man es vergleichen will, muss man es richtig vergleichen, also nicht die hohen Schätzungszahlen, sondern die wirklich laborbestätigten Fälle, wie hoch die Dunkelziffer bei den neuen Coronavirus ist, das werden wir erst lange in der Zukunft wissen. Aber da wir nicht jeden finden können, der dieses Virus hat und auch manche Menschen einfach die Vorerkrankung haben, durch dieses Virus zu Schaden kommen, ist die Schätzung immer höher als diese bestätigten. Das also muss man richtig vergleichen. Also aus meiner persönlichen Sicht und auch aus der aller meiner Kollegen ist dieses neue Virus mindestens so gefährlich, wahrscheinlich sehr viel gefährlicher. Also wenn Sie sich überlegen, diese Fälle in Norditalien, in Frankreich, in New York, das haben Sie in den schweren Grippesaisons nicht gesehen. Das gibt es da nicht. Das heißt, wir haben hier eine andere Situation, auch weil dieses Virus noch nie in der menschlichen Bevölkerung war und wir hier auf ein naives Immunsystem kommen.
Also Zahlen muss man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig vergleichen. Das nehmen wir schon mal mit. Sie als Virologe, was machen Sie eigentlich, um sich nicht anzustecken?
Ja, also ich kann jetzt nicht alleine nur zu Hause bleiben. Ich versuche ja hier auch zu informieren.
Das ist unser Problem, ja, ne? Von mir, von vielen Menschen.
Also ich habe aber keine privaten Kontakte, außer diesen beruflichen. In dieser Zeit treffe ich mich nicht mit anderen Menschen. Mhm. Ich versuche, möglichst wenig einkaufen zu gehen, auch zu Zeiten, wo jetzt nicht viele Leute in den Geschäften sind. Ich wasche mir sehr gründlich die Hände, wenn ich nach Hause komme, wenn ich irgendwo hingehe, desinfiziere mir die Hände und versuche natürlich, diese Abstandsregel einzuhalten von diesen 2 Metern. Was mir zugegebenermaßen schwer fällt, ist dieses nicht ins Gesicht fassen. Ich ertappe mich da auch immer wieder. Das ist wirklich zugegebenermaßen schwierig, da müssen wir alle dran arbeiten.
Das ist dann so, wenn man weiß, man darf es nicht, dann fängt auf einmal die Nase an zu jucken und dann irgendwie das Kinn, ne? Das kenne ich auch.
Genau. Aber also ich glaube, diese Husten- und Niesregeln beherzige ich sehr gut und auch diese Abstandsregeln. Ich fahre nicht mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Also ich glaube, einige von den Regeln sind relativ einfach. Die nicht ins Gesicht fassen ist nicht so einfach, aber wie Kollegen bereits gesagt haben, das Virus muss ja in den tiefen Mund- und Rachenraum und da fasst man sich doch sehr selten hin. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sich mal an der Nase kratzt, das sollte man auch vermeiden, aber sich tief in den Rachen zu fassen, macht man ja wirklich selten.
Wie es weitergeht mit dem Coronavirus, darüber wollen wir gleich sprechen mit Mirko Trilling von der Uniklinik in Essen-Holsterhausen. Virologe Mirko Trilling ist zu Gast heute Nachmittag hier bei uns im Radio Essen-Studio. Herr Trilling, Sie als Virologe sind ja auf einmal richtig bekannt geworden. Ich glaube, Ihr Alltag hat sich ziemlich verändert, oder?
Ja, kurze Antwort. das habe ich mir vorher nicht so träumen gelassen.
Ist das ein schönes Gefühl, wenn man nicht mehr so für sich werkelt an seinen Sachen, sondern auf einmal so gefragt ist von Fernsehen, von Radio?
Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich vorher so gewerkelt habe. Mhm. Also ich bin ja Wissenschaftler, weil mir das Spaß macht.
Geforscht habe.
Ich würde da sehr gerne wieder schnell zurück hinkommen, wenn wir diese Coronavirus-Pandemie hinter uns gebracht haben.
Dann lassen Sie uns doch mal über die Zukunft sprechen noch an dieser Stelle. Wo stehen wir denn aus Ihrer Sicht aktuell in der Pandemie? Immer noch am Anfang?
Ja, leider muss ich hier ja sagen. Also gerade auch global ist das so, dass ich glaube, selbst wenn wir die Untererfassung mit einberechnen, hat sich ja nur ein kleiner Teil der deutschen Bevölkerung mit diesem Virus infiziert. Und ich vermute, dass wir über einen langen Zeitraum, viele Monate bis einige Jahre, ein großer Teil der deutschen Bevölkerung durch diese Infektion durch muss. Nur eben nicht alle gleichzeitig, um hier nicht die Grenzen des medizinischen Systems zu sprengen. Und deshalb glaube ich, dass wir hier schon ein Stück weit am Anfang stehen. Aber diese große Sorge, dieser großen Welle am Anfang, die hat sich ja abgenommen.
Unser Ministerpräsident Armin Laschet hat heute noch eine Pressekonferenz gegeben, hat von einem Fahrplan gesprochen, zurück ins normale Leben. Wie lässt sich das denn jetzt nach Ostern so langsam wieder ankurbeln? Ist das überhaupt möglich, ohne dass es wieder mehr Ansteckungen gibt?
Nein, ich glaube nicht, dass das geht, ohne dass wir mehr Ansteckung haben. Aber ich glaube, dass wir haben das ja auch gerade eben in den Nachrichten gehört, dass das sehr sorgfältig gemacht wird und man das hier sukzessive Schritt für Schritt macht. Und so, dass wir nicht zu viele Infektionen haben, aber sich die Bevölkerung langsam einen Immunschutz aufbauen kann und wir eben hier unsere Kapazitäten, das Gesundheitssystem nutzen. Also ich finde die Idee sehr gut, dass wir eben einzelne Schritte zurücknehmen und dann schauen, wie viel mehr Infektionen haben wir, können wir die bewältigen und falls die zu schnell steigen, müssten wir dann wieder zurück und noch mehr Maßnahmen haben, das glaube ich aber nicht. Und sonst halten wir auf dem richtigen Niveau. Also ich glaube, das ist genau das richtige Vorgehen.
Ist das jetzt leichtsinnig, nach den Osterferien zum Beispiel die Schulen wieder zu öffnen?
Nee, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, über den man nachdenkt. Ich hatte ja gesagt, und viele wissen das ja auch, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen die Erkrankung meist sehr harmlos oder eben nicht so schwer sind. Insofern ist das hier genau etwas, worüber man nachdenkt. Natürlich bringen die Kinder das dann auch zu Älteren. Aber das sind genau die Überlegungen, die wir treffen müssen. Wie können wir genug Infektionen zulassen, damit wir uns zusammen eine Immunität in der Bevölkerung aufbauen, aber nicht so viele, dass wir ein Problem kriegen.
Immunität ist ja auch schon mal noch ein gutes Stichwort. Der Impfstoff, der da entwickelt wird, was ist denn da jetzt realistisch? Haben wir den bis zum Herbst?
Das ist eine Wette, die ich gerne verliere. Aber meine Vermutung wäre, dass wir den leider nicht bis zum Herbst haben. Ich glaube, realistische Schätzungen sind, dass wir deutlich über ein Jahr brauchen werden, dass wir die für die breite Masse haben, voraussichtlich noch länger. Also Impfstoffe muss man ja sehr sorgsam analysieren, zeigen, dass die funktionieren, dass sie keine Nebenwirkungen haben, dass sie nicht gefährlich sind. Und das kann man nur bedingt verkürzen. Das wird mit der kürzesten machbaren Phase ablaufen, um hier die Bevölkerung zu schützen. Da ist sehr viel Druck in dem System und da ist auch genug Geld da. Aber ich glaube nicht, dass wir den realistisch so schnell haben werden. Ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit Immunität aufbauen, leider.
Jetzt ist da ja ordentlich Dampf immer drin in diesem Thema. Wie sieht es mit Medikamenten aus? Wird das ähnlich lange dauern wie ein Impfstoff?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden zuerst Medikamente sehen. Es gibt hier Medikamente, die gegen andere Viren, auch andere RNA-Viren, gewirkt haben oder wirken, auch in Tiermodellen oder auch schon im Menschen. Und die werden von den Firmen jetzt in vielen gleichzeitig ablaufenden klinischen Studien analysiert. Und ich glaube daran, dass wir da Treffer haben. Ich glaube nicht, dass das gleich am Anfang Medikamente sein werden, die die Infektion verhindern, die wir jetzt alle breit nehmen, weil die auch Nebenwirkungen haben, sondern wir werden wahrscheinlich erst Medikamente sehen, die den den Patienten mit schweren Symptomen helfen.
Das heißt, wenn wir mal in die Zukunft gucken, es wird sich zwar verbessern, weil nach und nach immer mehr Menschen immun sind, aber so richtig weg wird das Thema wahrscheinlich nicht sein, oder?
Genau, und ich befürchte auch, dass wir dieses Virus nicht wieder einfach loswerden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das dann saisonal sehen, dass das dann mit abnehmender Brisanz in den nächsten Wintermonaten dann wieder auftaucht. Aber je mehr Immunität wir in der Bevölkerung haben, je besser kommen wir damit klar und je weniger Belastung ist das für das Gesundheitssystem. Aber bei den hohen Zahlen ist es, glaube ich, nicht sehr glaubwürdig, dass dieses Virus komplett wieder verschwindet.
Also wir werden auf jeden Fall mit dem Coronavirus in Zukunft leben müssen, das höre ich daraus. Die Forschung, sie läuft, die Immunität, die wird auch sicherlich steigen in den nächsten Monaten und Jahren. Und am Ende ist es dann wahrscheinlich nur noch eine Krankheit unter vielen, oder?
Ja, das hoffen wir, genau. Also wenn bei Coronaviren ist es so, dass man nicht für sein ganzes Leben geschützt und immun ist, sondern dass die Immunität auch ein Stück weit abnimmt, aber dass die Fälle dann harmloser sind, die Krankheitsverläufe nicht so lebensbedrohlich oder gar keine schweren Symptome mehr sind. Also ich glaube, dass die ersten Jahre, dass immer im Winter das schlimmer sein wird und dann abnehmende Brisanz hat. Dass wir also über die Zeit, dass vielleicht als, wie gesagt, wir kennen vier harmlosere Coronaviren, dass das eins von denen irgendwann wird.
Mirko Trilling ist Virologe am Essener Uniklinikum in Holsterhausen, hat sich 2 Stunden Zeit genommen, obwohl er wirklich sehr viel Arbeit hat im Moment. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Radio Essen-Hörern für die vielen Fragen, die uns erreicht haben für unsere Expertensendung heute. Ich bin Christian Banja, wünsche euch jetzt einen schönen Feierabend.